Gehe ich mit Angst an Stress ran, dann wird der noch viel schlimmer. Die Auswirkungen sind dann auch bezogen auf Gesundheit gravierender. Sage ich aber, okay, das ist jetzt mal da, da gehen wir durch und dann ist es wieder in Ordnung. Ja? Also nehme ich das an, die Herausforderung, betrachte Stress als Herausforderung und bin auch fähig zu sagen, ja gut, das mache ich mal 2 Wochen mit, aber wenn das hier ein Dauerzustand ist, Wiedersehen. Ne? Also Job oder so. Toxische Beziehung, da muss ich auch mal erkennen, jetzt reicht's. Ne? Sind wir wieder bei der Abgrenzung. Also diese Dinge, die wirken sich alle über die Genetik bei Leuten mit einer negativen genetischen Konstellation doppelt und dreifach aus. Das sind keine Ursachen für Erkrankungen, aber wenn das Leben belastet ist, dann beschleunigt es, sagen wir mal, den Zeitpunkt, wo ich Symptome entwickle oder gar Erkrankungen entwickle.
Ein herzliches Willkommen hier im Podcast von Generation Pille. Schön, dass du heute dabei bist. Ich habe nämlich einen ganz besonderen Gast mitgebracht. Und zwar ist das Dr. Wolfram Kersten. Er ist Internist, Spezialist für Genetik und Epigenetik, aber auch für chronische Stresserkrankungen wie zum Beispiel dem Long-Covid-Syndrom, CFS, das heißt dem Chronic Fatigue-Syndrom, Fibromyalgie, Burnout und so weiter. Er betreibt eine Privatpraxis und hilft Menschen, wieder zurück in ihren Alltag zu finden. Außerdem ist Dr. Kersten medizinischer Leiter der Firma MacMind. MacMind ist ein Anbieter für Gentests, die vor allem auf die Gene abzielen, die besonders wichtig sind bei chronischen Stresserkrankungen. Die Folge ist ganz, ganz spannend geworden und ich hoffe, dass wir euch wirklich einen riesen Mehrwert mitgeben können. Jetzt noch eine Kleinigkeit vorab. Stressmedizin, darum geht es heute. Und hier jetzt nochmal der kleine Hinweis, dass auch die Stressmedizin ein Thema in dem Workshop die Hormonrevolution sein wird. Das heißt, ich verlinke dir in den Shownotes nochmal den Link zur Anmeldung. Der Workshop ist komplett kostenlos und ich freue mich auf jeden Fall, wenn du auch hier dabei bist. Jetzt aber zur Folge, ganz viel Spaß. Einen wunderschönen guten Tag, Herr Dr. Wolfram Kersten. Es ist sehr, sehr schön, dass Sie heute hier sind und sich die Zeit genommen haben, mit mir über Stressmedizin zu sprechen, aber auch ein bisschen über die Genetik, Epigenetik vielleicht sogar. Und erstmal herzlich willkommen. Und vielleicht möchten Sie ja gerne zunächst einmal den Zuhörern kurz ein paar Worte, kurz und knapp, wenn man das machen kann, sagen, wer sind Sie, was tun Sie und so vielleicht so ein bisschen Werdegang.
Okay, gerne. Ich bin Facharzt für Innere Medizin und habe mich auf Stresserkrankungen spezialisiert. Das war eine Entwicklung, die sich so von selbst ergeben hat und die eigentlich aus Erfahrung und aus der Literatur entstanden ist. Nicht, weil ich von vornherein dahin wollte. Mhm. Und in dem Zusammenhang war für mich sehr eindrucksvoll, dass die hormonelle Regulation, die von einem Gehirnabschnitt namens Hypothalamus ausgeht, dass die eben unter Stressbedingungen blockiert wird. Das fand ich total spannend. Aber da können wir später noch mal drauf kommen. Ich betreibe eine Privatpraxis und habe da die Patienten, die vorher schon bei 30 anderen waren im Schnitt und erstaunlicherweise auch sehr, sehr viele gesetzlich Versicherte. Denn die Untersuchungen, die wir durchführen, auch die laborchemischen und genetischen, die sind schon sehr teuer. Und dennoch kommen die Leute und die Erklärung dafür ist ganz simpel. Sie kriegen so keine Hilfe. Ne? Mhm. Generation Pille, hatten wir ja vorhin mal gesprochen, ist auch Gesundheitssystem Pille. Mhm. Sie gehen zum Arzt, sie sagen, ich habe Kopfschmerzen oder Bauchschmerzen oder da juckt's und da zieht's. Und die Antwort ist eben ein Rezept. Eine genaue Auseinandersetzung mit Hintergründen erfolgt nicht. Und das war auch ein Grund für mich, dass ich mich überhaupt niedergelassen habe in Privatpraxis. Ich war ja vorher Kassenarzt wie alle anderen. Und dann kam Ende der 90er, Anfang der 2000er die sogenannte Gesundheitsreform. Man könnte auch sagen, man hat eigentlich alles zusammengestrichen, was vorher noch ging. Und unter den Bedingungen wollte ich eigentlich nicht arbeiten. Das war für mich frustrierend. Und dann habe ich beschlossen, das so zu machen. Und es war ein sehr, sehr guter Entschluss, weil so kann ich arbeiten, wie ich möchte. Nehme mir sehr viel Zeit für meine Patienten. Ich habe am Vormittag zwei Patienten und nicht 50, 60. Ja. Insofern ist das natürlich eine ganz andere Arbeit, die auch befriedigend ist. Und ich beschäftige mich sehr mit den wissenschaftlichen Hintergründen, die wir alle kennen, schon seit Mitte der 80er Jahre, die aber der Durchschnittsarzt überhaupt nicht kennt.
Wieso glauben Sie, dass das so ist?
Warum das so ist.
Wieso das, ja.
Müsste man zunächst mal noch mal tiefer darauf eingehen, wie dieses System funktioniert. Vereinfacht ist es so, man verdient an der Verwaltung der Erkrankung. Wenn jemand Bluthochdruck hat, dann kriegt er eine Pille und er muss alle Nase lang zum Arzt, muss wieder kontrollieren lassen und wenn es nicht hilft, dann noch eins. Aber keiner kommt auf die Idee, mit ihm darüber zu sprechen, welche Faktoren das vielleicht ausgelöst haben und ob man die vielleicht angehen könnte. Und dann ist es nämlich auch möglich, einen Bluthochdruck wieder zu beseitigen. Ähnlich wäre es wie schwere Menstruationsstörungen. Da müsste man einfach nachfragen, ja, was ist denn los bei Ihnen? Aber das ist den Ärzten nicht möglich. Die werden für die Zeit, die sie dazu benötigen würden, ja nicht bezahlt. Und sie haben keine Kenntnis von Stressmedizin, weil sie lesen in einer Standardfachzeitung nichts darüber. Das wird gezielt unterdrückt. Stressmedizin, wenn die Leute zu mir kommen, das ist wirklich witzig. Mein Hausarzt hat gesagt, ich soll mal einen Waldspaziergang machen. Das ist so die Antwort, ne? Wenn Leute einfach nicht mehr können und völlig fertig sind. Also das ist so der Grund, warum ich mich dahin bewegt habe.
Ja, und da ist, glaube ich, dann ja auch sehr oft große Verzweiflung und man fühlt sich nicht ernst genommen, wenn man irgendwie wirklich Themen hat. Man merkt, es geht einem nicht gut, man kommt nicht mehr raus, man ist insgesamt einfach fertig und weiß nicht, woran es liegt. Und dann geht man zu einem Arzt und bekommt die Antwort, ja, gehen Sie halt in den Wald, einen Spaziergang machen. Da fühlt man sich auf Deutsch gesagt auch ein bisschen veräppelt, ne? Also,
Ja,
wenn
glaube
man
ich.
nämlich, man merkt ja selbst, dass es irgendwie eben
Ja,
nicht
ja.
geht.
Ich merke es immer daran, wenn die Leute dann bei mir zwei Vormittage waren und wir besprechen am zweiten Tag alle Befunde, wie erleichtert die sind, dass sie endlich Faktoren sehen, die erklären, warum sie die Symptome haben, warum sie nicht mehr können, warum sie krank sind, warum sie Schlafstörungen haben, immer wieder Infekte haben und so weiter. Das kann man alles wunderschön erklären und ableiten. Und die Leute sind einfach erleichtert, ne? Die Suche nach dem, was eigentlich los ist, ist dann erstmal beendet. Das erleichtert die schon sehr. Dann kommt allerdings das nicht ganz so leichte, die Arbeit daran, die Lebensumstände, die ich ja selber gewählt habe, häufig, manchmal ist es unbewusst, nicht selten, dann auch anzugehen und zu verändern. Nehmen wir mal an, ich habe eine toxische Beziehung oder irgendeinen neurotischen Chef oder Vorgesetzten. Ja, das muss ich nicht mein Leben lang ertragen, bis ich krank werde. Da muss ich auch lernen, mich zu wehren oder mich abzugrenzen oder den Job zu kündigen. Da braucht es Mut. Da darf man nicht
Absolut.
von Angst getrieben sein.
Absolut. Aber ich glaube, dass jetzt haben wir schon so ein paar Themen, Einflussfaktoren und Stressoren angesprochen. Was sind so die typischen Stressoren Ihrer Meinung nach, wenn Patienten jetzt zu Ihnen kommen? Ist das wirklich immer das Gesamtgefüge der Stressoren oder gibt es besonders schwerwiegende, wo Sie sagen, das trifft
Ja.
immer zu?
Also grundsätzlich ist es immer ein Sammelsurium von verschiedenen Faktoren, natürlich welche, die hervorstechen. Und man muss sagen, bei 70% der Betroffenen, die wissen nicht mal, dass sie Stress haben. Die kommen und wollen jetzt endlich eine Erklärung haben, warum sie nicht mehr schlafen können und warum sie so erschöpft sind und sich nicht mehr konzentrieren können und ihr Gedächtnis nicht mehr so gut funktioniert oder warum sie einen Infekt nach dem anderen haben. Und denen ist nicht bewusst, dass ihr Lebensstil und die Philosophie, mit der sie in ihren Beruf reingegangen sind, entscheidend ist. Und das kann man durch einen einfachen Test herausfinden. Da kriegt man so Persönlichkeitsmerkmale raus. Mhm. Und ganz charakteristische sind hohen Ehrgeiz, sehr hoher Ehrgeiz.
Perfektionismus.
Dann überhöhte Verausgabungsbereitschaft. Man geht über die eigenen Grenzen. Perfektionismus. Und dann auch noch die Unfähigkeit abzuschalten. Das ist eine ganz große Gruppe, ne? Mhm. Und dann gibt es auch noch den resignativen Typ, das ist meist erziehungsbedingt. Die haben schon als Kleinkind gelernt, du schaffst es sowieso nicht. Ne? Du machst es sowieso immer falsch. Und mit der Grundhaltung gehen die jetzt ins Leben und versuchen mit extremem Aufwand zu verhindern, dass sie was falsch machen. Mhm. Und wenn dann das doch passiert, sind sie völlig resigniert und kaputt. Mhm. Das sind so die Kandidaten, die auf den Burnout zugehen. Also ja, auf eine völlige Erschöpfung. Ja. Und das kann man wunderschön rausarbeiten und kann dann, wenn man so ein bisschen über die Familienstruktur weiß, ne? Ja, der Vater, der hat, wenn ich nach Hause kam und ich hatte eine 2, ne, dann haben die also die Augenbrauen hochgezogen. Da waren die unzufrieden. Ne? Also solche, ja, Terroreltern gibt's, ne? Unmöglich.
Ja, aber mit Sicherheit.
So sind die Leute geprägt. Und das ist der eine Aspekt. Der andere ist, dass Menschen sehr viel sensitiver auf Stress reagieren, wenn sie in der Schwangerschaft mit der eigenen Mutter, wenn da Stress da war. Oder auch im frühen Säuglingsalter, Frühgeburten, die im Brutkasten liegen. Kinder, die ins Krankenhaus kommen und die Mutter darf nicht mit. Das sind Traumatisierungen. Und verschiedene andere, schwerer Missbrauch, beim Erwachsenen auch, sagen wir mal, junge Frauen, die vergewaltigt wurden, solche Dinge, die erhöhen die Stresssensitivität enorm, und zwar vor dem Hintergrund von epigenetischen Abläufen. Das heißt, ein Trauma hinterlässt die Blockade eines bestimmten Gens. Und das führt dann dazu, dass die Leute nicht mehr entspannen können. Und das Traurige ist, dass die das 6 Generationen weitergeben. Also ihren Kindern auch diese Sensibilität, ne? Und das frühere Krankwerden. Das ist der zweite Faktor. Und ein dritter ist eben das, was die Eltern genetisch an Eigenschaften vererbt haben. Und da gibt es eben die Möglichkeit, dass bestimmte stressspezifische Gene verändert sind. Und das heißt, ganz bekannt ist zum Beispiel, dass man Stresshormone nicht abbauen kann, weil das Gen nicht richtig gebaut ist. Und wenn man das nicht kann, dann hat man mitunter 4- bis 5-fach höhere Stresshormonspiegel im Blut. Und wenn das so ist, dann habe ich eine Form von Stress, ohne dass ich was dazu tue und mir das gar nicht bewusst ist. Mhm. Aber die Leute fühlen sich ständig angespannt, ständig unter Druck und verstehen es nicht. Ne? Mhm. Also insofern ist Genetik da ganz wichtig. Und das wirkt sich eben dann auch sehr stark auf die hormonelle Situation aus. Das andere ist, dass man zum Beispiel körpereigene Schutzenzyme, die sehr, sehr wichtig für die Gesunderhaltung sind, dass die nicht richtig gebaut sind, auch vom Hintergrund genetischer Veränderungen. Und das ist nicht selten. Und diese Leute sind hochgefährdet, chronische Erkrankungen zu entwickeln, bis hin zu malignen. Und wenn ich das jetzt vorher weiß, ich bin immer eigentlich dafür gewesen, warum macht man so ein Screening nicht nach der Geburt?
Absolut,
man könnte das, wenn man das in großer Zahl macht, ganz billig machen. Und dann hat man von vornherein die Menschen, die Risiken haben und kann das eben präventiv beseitigen oder zumindest vermindern. Ne? Aber ja, Genetik gibt es auch in der Medizin so gut wie nicht. Das machen bloß Leute, die sich selbst informiert haben, die auf der Suche sind und die wissen wollen, was ist eigentlich mit mir los. Das sind so die wesentlichen Faktoren. Aber den eigentlichen Hintergrund der Erkrankung kriegen Sie nur durch die Anamnese. Mhm. Ein ausführliches Gespräch über die Vorgeschichte und dann natürlich die aktuellen Symptome. Man sagt eigentlich, wenn man ein ausführliches Gespräch mit jemand hat und alle anamnestischen Fragen geklärt sind, Kindheit, Schwangerschaft der Mutter, Familienerkrankungen und Job, private Situation, Verhältnis, Sexualität, alles geht damit ein. Wenn Sie das geklärt haben, dann ist 80% der Diagnose schon da. Dann brauchen Sie das mit dem anderen eigentlich nur bestätigen. Und das brauchen die Patienten auch, dass sie endlich mal an einem Messwert sehen, das stimmt gar nicht bei mir. Ich habe ein viel zu niedriges Cortisol. Meine Immunität ist überhaupt nicht in Ordnung. Und.
Ja, das ist alles extrem spannend, jetzt schon zu hören. Sie haben jetzt schon mal so ein bisschen auf die Diagnostik hingewiesen und dass das jetzt dann, sage ich mal, für Sie auf jeden Fall dann meistens wahrscheinlich die Bestätigung ist für das, was dann vielleicht in den Anamnesen schon vermutet wurde. Wie kam es dazu, dass Sie solch eine Diagnostik bei sich in der Praxis praktizieren und das eben anders machen als andere? Und gibt es auch ein... Oder wo liegt der entscheidende Unterschied zwischen zum Beispiel einer klassischen Blutdiagnostik, Speicheldiagnostik versus der Diagnostik, die Sie machen? Das heißt, Sie gucken sich die Genetik an. Wo sehen Sie vielleicht da auch Lücken in den anderen Diagnostiktools oder wo können die auch unterstützend wirken?
Also zunächst mal so, wenn Sie mit solchen Erkrankungen, also mit Stresserkrankungen, da gehört übrigens auch Hypertonie dazu, Diabetes mellitus Typ 2 gehört dazu, Adipositas gehört dazu, da fragt kein Mensch danach, wieso sind Sie so dick, da kriegen Sie nur erzählt, jetzt hören Sie mal auf und fressen nicht so viel. Also so in etwa.
Ne? Ja.
Aber das gehört alles damit rein. Wenn ich Ihnen sage, dass 98% der Patienten, die ich dann mit ganz anderen Labormethoden untersuche, ein völlig unauffälliges Standardlabor haben. Blutsenkung, Blutbild, Leberwerte, Nierenwerte und so weiter. Alles in Ordnung. Und das sieht der Hausarzt und sagt, es tut mir leid, Sie sind gesund. Oder so dumme Sprüche, Sie werden 100. Alles ist in Ordnung. Mhm. Ja, dann gehen die Leute raus und denken, ja, mein Gott, bin ich verrückt. Mhm. Ich kann doch nicht mehr. Ich bin völlig fertig. Ne? Mhm. Und da muss man natürlich dann gucken, wenn man sich mit den eigentlichen pathophysiologischen Abläufen in der Zelle beschäftigt. Also die Zellmorphologie und den Stoffwechsel in den Vordergrund nimmt. Das sind ganz andere Parameter. Und die sind dann entscheidend. Ich habe das mal zusammengestellt. Es sind 39 potenzielle Parameter, die dann aus dem Gleichgewicht sein können. Aber ganz im Vordergrund reduzierte Immunität, niedriges Cortisol, was für Energie ganz wichtig ist. Dann bestimmte toxische Nervenbotenstoffe im Gehirn, die unter Stress nur entstehen. Und vieles mehr. Völliges Durcheinander im Hormonhaushalt. Zunehmende Insulinresistenz, das heißt, die Insulinspiegel sind immer höher, obwohl der Blutzucker noch stimmt. Das ist eine Stressfolge und vieles mehr. Also das ist einfach dazu, das ist so entstanden, weil ich immer wieder gefragt habe, was gibt's noch, was Stress belegt? Ich habe erst vor einem halben Jahr dann noch einen Stressparameter gefunden, das ist das Glucagon. Mhm. Das ist ein Hormon aus der Bauchspeicheldrüse, was den Zucker anhebt. Das ist ein Gegenspieler von Insulin. Mhm. Und dann habe ich zufällig einen Artikel gelesen, dass das auch ein Stresshormon ist, dass Leute das überschießend bilden, obwohl sie gar keinen Unterzucker haben. Und es ist auch sehr sinnvoll, weil Stress ist eigentlich im einfachsten Sinne erklärt ein Zustand des Gehirns, in dem das Gehirn viel mehr Energie braucht als üblich. Das Gehirn ist eigentlich auf Hochtouren. Und das halten halt manche Leute für normal. Die merken das dann nicht. Aber das Gehirn braucht diese Energie. Und dann wird über das sympathische Nervensystem die Ausschüttung von Glucagon erhöht, damit Zucker mehr mobilisiert wird und das Gehirn damit saturiert wird, also mehr Energie hat. So läuft es. Aber es hat sich im Laufe der Jahre entwickelt. Es ist mir einfach aufgefallen, na, das ist doch immer wieder daneben die Zytokine zum Beispiel. Die werden aus Immunzellen ausgeschüttet, aus Makrophagen und im Gehirn selber gibt es Bindegewebszellen, die das auch ausschütten. Und die machen eine Entzündung. Die machen auch eine entzündliche Konstellation im Gehirn. Und im Körper machen sie entzündliche Veränderungen, Gelenkschmerzen, Muskelschmerzen, Bänderentzündungen, Sehnenentzündungen. Obwohl überhaupt kein Erreger da ist, werden diese Zytokine, die sonst bei Erregerkontakt ausgeschüttet werden, eben vermehrt gebildet. Und das ist nur die Folge von Stress. Das macht das sympathische Nervensystem. Also so hat sich das im Laufe der Jahre entwickelt, dass ich immer auf der Suche war, was gibt es denn noch, womit man das beweisen kann.
Für ganz viele ist ja gerade, man hat das wahrscheinlich im Bio-Unterricht irgendwann in der 8., 9. Klasse oder so mal gehabt, sympathisches und parasympathisches Nervensystem. Man weiß, okay, das Sympathische ist irgendwie das Fluchtsystem, wo ich irgendwie dann tatsächlich auch im Überlebensmodus bin. Vielen ist das aber ja gar nicht bewusst, wie ich zum einen mich da rein manövriere, wie sich das vielleicht auch anfühlt, wenn ich da drin bin und wie ich vor allem auch wieder diesen Ausgleich schaffe. Was sind so in Ihren Augen die ersten Schritte, wenn ich jetzt merke, okay, scheinbar ist das vielleicht bei mir so oder ich gehe dem Ganzen mal näher auf den Grund. Was sind so Ihre Haupt- oder Ihre Lieblingspunkte, um tatsächlich auch das System wieder auszugleichen, runterzufahren? Und eben da rauszukommen.
Also zunächst mal ist das sympathische Nervensystem das, was uns leistungsfähig macht. Wenn Sie morgens aufstehen, der Puls geht hoch, das macht der Sympathikus. Ne? Und der Parasympathikus ist der Gegenspieler, der schont den Körper, der fährt den Sympathikus runter, der reguliert, der stellt es für den Körper optimal ein. Und wenn ich dieses sympathische Nervensystem ständig überaktiviere, und das ist ja Stress, und der Sympathikus wird nur aktiviert, weil er dafür sorgt, dass Adrenalin ausgeschüttet wird und alle Organe auf Hochtouren fahren, unter Stressbedingungen, und sowas kontinuierlich ist, ne, dann erschöpft sich die parasympathische Funktion. Das heißt, das dauernde Bremsen müssen. Man könnte so einen Vergleich nehmen wie, ich fahre mit einem Porsche wie verrückt über die Landstraße, muss vor jeder Kurve bremsen, bremsen, bremsen. Und nach 3 Monaten sind die Scheibenbremsen kaputt. Ne? Ein Porsche-Fahrer, dem macht es nichts, der kann das auswechseln. Ne? Der hat das Geld, aber mit der Gesundheit geht es nicht so. Wenn der Parasympathikus durch jahrelangen Stress völlig erschöpft ist, dann ist der Sympathikus ungebremst. Und der ist so gebaut, dass er letztlich uns schwer krank machen kann. Und in Form von Herzinfarkten oder Herzstillstand bei jungen Menschen auch das Leben beenden kann. Das macht der Sympathikus.
Ja, Wahnsinn.
Wenn dieses Gleichgewicht verloren ist, so, wie kann ich denn das feststellen, dass da was nicht stimmt? Also, wenn ich zum Beispiel viel schwitze, der Sympathikus stimuliert die Schweißdrüsen, ja, dann ist das schon mal ein Parameter. Wenn ich schneller atme, wenn ich merke, dass ich so eine flache, schnelle Atmung habe. Wenn der Puls höher ist, auch in Ruhe. Ich habe einen Puls von 80, 85 in Ruhe, obwohl das im Normbereich ist, von 60 bis 90 wäre Normbereich. Das sind alles so Kriterien. Aber dann geht es noch los mit dem, was wir vorhin schon gesagt hatten. Also Schlafstörungen ist ein Frühsymptom. Frühere Erschöpfung. Ich merke einfach, ich bin immer müde. Ich werde ständig immer mehr müde. Ich kann nicht mehr so lange durchhalten. Und ich müsste doch und ich sollte doch. Ne? Das sind so Zeichen, dass das parasympathische Nervensystem den Sympathikus nicht mehr regulieren kann. Und wenn ich dann, sagen wir mal, durch meine Erziehung alles andere als selbstbewusst bin, dann rege ich mich über alles auf und habe vor jedem Angst und bin in einem dauernden Zustand der Anspannung. Das ist auch der Sympathikus. Also da gibt es so viele Faktoren, die mit hineingehen. Aber wenn Sie danach fragen, was sind denn die gravierendsten? Ne, da gibt es schon aus den 50er Jahren eine Tabelle, die aber auch ganz witzig ist. In der Mitte kommt nämlich mit dem Faktor 50 Heirat. Da musste ich lachen. Für viele scheint die Hochzeit ein Stressfaktor zu sein. Die haben Angst vor, aber wer weiß, also entweder haben sie sich nicht überlegt oder weißt du gerade. Ich hatte jetzt kürzlich eine Patientin, die hat geheiratet, wahrscheinlich um sich aus ihrem Elternhaus zu befreien. Und dann war sie sofort schwanger. Die kannten sich gerade mal 2 Monate und dann heiraten die. Und dann war die auch sofort schwanger. Und in dem Moment, als sie das Kind bekommen hat, wurde ihr bewusst, dass sie das eigentlich alles gar nicht wollte. Okay. Und dann hat die von dem Moment an von 62 auf 128 Kilo zugenommen. Das ist Stress.
Wow.
Sowas kann man da. Nee, aber in dieser Skala steht ganz oben Trennung, Verlust eines Kindes, also Scheidung, Trennung, Verlust eines Partners. Das sind so Verlust des Berufes, existenzielle Bedrohung. Das sind so die gravierendsten Stressfaktoren. Mhm. Aber es reicht auch, wenn Sie einen Idioten als Kollegen haben, der Sie jeden Tag runtermacht. Und Sie unfähig sind, sich zu wehren und den nicht sofort konfrontieren. Und sich sofort mit den Vorgesetzten in Verbindung setzen und sagen, das lasse ich mir nicht bieten. Unternehmen Sie was oder ich will in eine andere Abteilung. Mhm. Irgendwie so. Ne? Ja. Diese Fähigkeit, für sich selbst einzutreten, haben die meisten dieser Menschen nicht.
Ja, das ist Eigenverantwortung am Ende auch. Ja. Ne? Ja. Zu merken, ja. Ich bin die Priorität und wenn es mir gut geht, geht es allen anderen auch gut. Das müssen ganz viele Frauen lernen. Das sehe ich auch in meiner täglichen Arbeit. Ich arbeite natürlich auch mit vielen Frauen zusammen, die immer wieder Probleme haben, Grenzen aufzuzeigen und für sich selbst einzustehen. Und ich glaube, da bedarf es auf jeden Fall weiterer Aufklärung und immer wieder auch dem Hinweis, dass es ganz, ganz wichtig ist, um eben langfristig gesund zu bleiben.
Naja, man müsste auch, wenn es so ist, dass jemand sich nicht abgrenzen kann, hat er Angst vor Aggression. Und Aggression ist ein negativ besetztes Wort, heißt aber im wahrsten Sinne des Wortes voranschreiten. Aggredere kommt aus dem Lateinischen. Ne? Mhm. Das heißt, ich stehe für mich und ich gehe meinen Weg, ich gehe voran und ich lasse mich von niemand aufhalten. So, ich habe ein Ziel. Ne? Und wenn Leute das nicht können, dann sind sie schon früh gebrochen worden häufig. Oder man hat ihnen beigebracht, dass sie nichts zu sagen haben als Kind. Dass ihre Meinung gar nichts gilt. Und manchmal ist es dann schon erforderlich, dass die sich therapeutische Hilfe holen, um das zu überwinden. Mhm. Aber zunächst mal muss ich es erkennen, Absolut. Dass das ein Manko ist, ein Mangel, der mir nicht gut tut.
Ja, sehr spannend. Jetzt haben wir sehr viel über Stress gesprochen und noch gar nicht so viel über die Genetik, beziehungsweise haben es so ein bisschen angeteasert. Aber was mich auf jeden Fall interessieren würde, gerade im Bereich Frauengesundheit, Sie hatten mich anfangs gefragt, warum heißt es denn Generation Pille? Und es soll so ein bisschen die Generation der Frauen darstellen, die eben ja mit der Pille sehr früh vielleicht auch konfrontiert wurden. Mit 12, 13, 14, 15 haben wir ganz viele, die Pille dann irgendwie 15, 16, 17 Jahre nehmen, bis dann irgendwie plötzlich der Kinderwunsch da ist oder man doch merkt, ich habe irgendwie Nebenwirkungen. Es ist immer wieder faszinierend für uns zu sehen, dass es Frauen gibt, die extreme Nebenwirkungen der Pille haben. Und es gibt wiederum Frauen, die ja die Pille nehmen, dann irgendwann absetzen und überhaupt keine Probleme haben. Mich würde interessieren, gibt es dafür eine vielleicht genetische Erklärung? Oder würden Sie sagen, es gibt irgendwelche Komponenten, die das Ganze verschlimmern, verschlechtern können? Giftstoffexposition ist da vielleicht so ein Stichwort. Wie gibt es da genetisch vielleicht irgendwas, wo man sagt, hey, du bist da schon prädestiniert zu, ähnlich wie Sie es am Anfang gesagt hatten, dass es eben bestimmte Dinge gibt, die vielleicht auch schon so gesehen werden könnten frühzeitig?
Also wenn man mal die Genetik anschaut, die wir machen in der Praxis, das sind stressspezifische 14 Gene. Und da gibt es einmal das, was ich vorhin schon angesprochen hatte, ein Gen, was die Stresshormone abbauen muss. Normalerweise ist das in einer Viertelstunde geschehen. Ich ärgere mich gerade über ein Telefonat und das Adrenalin, was ich ausschütte, ist nach einer Viertelstunde abgebaut. Wenn ich mich natürlich weiter ärgere, ne, dann produziert die Nebenniere weiter Adrenalin. Das ist das eine. Und wenn dieses genetisch nicht arbeitet, dann habe ich eben diese hohen Stresshormonspiegel, die dann wiederum vermehrt Sauerstoff- und Stickstoffradikale bilden. Und wenn ich dann zusätzlich einen Defekt bei den eigenen Schutzenzymen gegen diese Radikale habe, dann habe ich sehr viel schneller Symptome oder Entwickelerkrankungen, alles Mögliche. Also die ganze Palette. Dann gibt's noch einen Anteil, da geht's um Entgiftung. 40% der Bevölkerung können nicht richtig entgiften, weil bestimmte Enzyme in der Leber nicht richtig angelegt sind. Und das ist doch erstaunlich häufig, dass da 20, 30, 40, 70% der Entgiftung ausfallen. Und die Leute sind prädestiniert für chronische Erkrankungen. Wenn ich das vorher weiß, kann ich das kompensieren durch entgiftende Maßnahmen. Und so gibt es dann noch einige andere spezifische Gene, die die Stressbelastung des Körpers erhöhen. Man darf ja nicht vergessen, Stress ist die eine Sache. Die andere Sache ist, wie ich es verarbeite, wie ich damit umgehe. Also das ist so eine Frage der, sagen wir mal, Erziehung, der Erfahrung, des Charakters, den ich habe. Gehe ich mit Angst an Stress ran, dann wird der noch viel schlimmer. Die Auswirkungen sind dann auch bezogen auf Gesundheit gravierender. Sage ich aber, okay, das ist jetzt mal da, da gehen wir durch und dann ist es wieder in Ordnung. Ja? Also nehme ich das an, die Herausforderung, betrachte Stress als Herausforderung und bin auch fähig zu sagen, ja gut, das mache ich mal 2 Wochen mit, aber wenn das hier ein Dauerzustand ist, Wiedersehen. Ne? Also Job oder so. Toxische Beziehung, da muss ich auch mal erkennen, jetzt reicht's. Sind wir wieder bei der Abgrenzung. Also diese Dinge, die wirken sich alle über die Genetik bei Leuten mit einer negativen genetischen Konstellation doppelt und dreifach aus. Das sind keine Ursachen für Erkrankungen, aber wenn das Leben belastet ist, dann beschleunigt es, sagen wir mal, den Zeitpunkt, wo ich Symptome entwickle oder gar Erkrankungen entwickle. Das wäre mal vereinfacht so zur Genetik ja. zu sagen.
Ja,
und wenn
auf jeden
ich bei meinen Patienten, wenn ich bei denen gucke, Entschuldigung, dann ist es doch so, dass 60% der Leute ganz gravierende genetische Faktoren haben. Hm. Und in dem Moment, wo ich die weiß, kann ich was tun. Das ist nicht wie so ein Fallbeil, ne? Oder so schwarze Peter, hast du Pech gehabt? So ist es gar nicht gemeint, dann bräuchte man es ja nicht untersuchen, ne? Sondern man kann dann rausfinden und sagen, Mensch, da habe ich eine Schwäche, wie kann ich das ausgleichen? Das ist wichtig.
Ja, absolut. Jetzt hatten Sie gerade schon die Leber angesprochen, die ist ja gerade, was das Entgiften der Pille angeht, aber auch natürlich grundsätzlich für unsere Hormongesundheit einfach unfassbar wichtig. Wenn ich jetzt, Sie hatten jetzt schon davon gesprochen, wenn ich jetzt tatsächlich einen Gentest gemacht habe, es kommt raus, okay, meine Leber hat scheinbar nicht alle Enzyme, die sie haben sollte, beziehungsweise funktionieren die vielleicht einfach nicht so. Wie kann ich denn unterstützend dann vorgehen? Die Entgiftung unterstützen, meinen Lebensstil dahin anpassen. Was sind da so die wichtigsten Punkte?
Nehmen wir mal an, die Enzymaktivität ist nur 50% des Normalen. Dann bedeutet es auch, dass diese Menschen gefährdet sind durch synthetische Medikamente in Standarddosierung, relativ früh gravierende Nebenwirkungen zu kriegen, weil dann einfach der Abbau dieser Medikamente so langsam vor sich geht, dass die Blutspiegel immer höher ansteigen. Also solche Leute, die können sich schon mal dadurch schützen, dass sie die Dosierung der Medikamente, die der Hausarzt halt standardmäßig verschreibt, nehmen sie 3-mal eine, dass sie die halbieren, ne? Oder eben bei einer noch stärkeren Entgiftungsstörung dann nur noch ein Drittel. Also das ist das eine. Das andere ist, man muss zusätzliche Entgiftungsmaßnahmen durchführen. Man kann Leberenzyme aktivieren. In schwersten Fällen kann man sogar durch Einläufe entgiften. Man kann durch Infrarot entgiften. Man kann den Darm entgiften durch Algen und Toxaprevent, das ist so ein Steinpulver, Zeolit auch Zeolit. Genannt. Das bindet Toxine und reinigt den Darm und der Körper schiebt es dann wieder in den Darm. Und so kann man dann so eine kleine Ersatzleber bilden, wenn man so will. Aber das Wissen darum ist das Entscheidende. Und wenn ich es nicht weiß, kann ich nichts machen. Ne? Und dann brauche ich mich nicht wundern, wenn ich mit 45 maligne Erkrankungen entwickle. Das kann man wirklich sehr gut frühzeitig erkennen und dann ausgleichen. Das ist das eine. Ich würde gerne noch mal was zur Generation Pille sagen aus eigener Erfahrung. Als ich anfing, mich dafür zu interessieren, wie könnte man Prävention betreiben? Das war so Ende der 90er, weil ich mit meiner internistischen Tätigkeit da nicht zufrieden war und frustriert war und immer dachte, man kann eigentlich nur Krankheiten verwalten, aber die Leute nicht heilen. Das fand ich frustrierend. Und da bin ich dann darauf gekommen, über eine befreundete Apothekerin, dass es ein Gerät gibt zur Messung von freien Radikalen. Dann habe ich mich damit beschäftigt. Und dann ist mir aufgefallen, dass alle jungen Frauen, die die Pille nahmen, dass die 100-200% höhere Spiegel an freien Radikalen hatten.
Ist das dann die Peroxidation, was Sie da gemessen haben?
Hydroperoxide, ja, genau, die Hydroperoxide. Und die waren bei den Frauen viel höher. Und wenn man sich dann klar macht, was die eigentlich machen, dann sind das die eigentlichen ursächlichen Faktoren für erhöhte Thrombosen, für gutartige Lebertumoren, für erhöhtes Risiko für Mammakarzinom, für koronare Herzerkrankung und. Also das macht auf jeden Fall unmerklich Zellschäden. Und wenn man die Pille aber trotzdem nehmen will, aus vielen guten Gründen, dann sollte man antioxidativen Schutz betreiben. Ne? Dann sollte man diese erhöhte Radikalbildung durch Antioxidantien kompensieren. Das ist das eine. Das andere ist, was ich ganz schrecklich finde, ist dieser Umgang mit hormonellen Störungen wie perimenstruelles Syndrom oder sogenannte Östrogendominanz. Da ist viel zu wenig bekannt, dass Stresshormone wie Cortisol und Adrenalin die Progesteronsynthese unterdrücken oder dämpfen. Und dann habe ich ein zu hohes Östrogen, das Progesteron ist ein Gegenspieler, und dann kommen diese ganzen Östrogensymptome. Und was eben vorhin schon mal angesprochen war, wenn ich Stress habe und das blockiere ich auch im Hypothalamus, im Gehirn, in so einer zentralen Steuerregion, die Bildung von gonadotropen Releasing-Hormonen, so heißen die. Die stimulieren jetzt die Hirnanhangsdrüse und da bildet man FSH und LH. Und das ist für eine intakte Hormonsituation, intakten Zyklus von essentieller Bedeutung, weil man eben so Spermienreife, Spermienbildung, Potenz etc. Und da können Sie bei beiden so weit gehen durch Stress, dass beide unfruchtbar werden. Mhm. Allein dadurch. Und ich habe mir mal klar gemacht, was Frauen durchmachen, wenn sie einen Kinderwunsch haben, einen unerfüllten Kinderwunsch, und sie lassen sich dann künstlich eine künstliche Infertilisation machen. Als eine Viecherei ist das. Denen geht's ganz miserabel. Die müssen hochdosiert Hormone nehmen. Und dann kommt die Frustration, dass es einmal nicht geklappt hat, zweimal nicht und dreimal nicht und vielleicht beim vierten Mal. Ne? Und da wird überhaupt nicht vorher ausgeschlossen, ob vielleicht die Unfruchtbarkeit stressbedingter Natur ist. Wird überhaupt nicht gemacht. Und es gilt für den Mann und für die Frau. Und das Zweite ist Umweltgifte. Also was man unbedingt berücksichtigen muss bei solchen Störungen, also Stress als solches halte ich für Nummer eins. Und dann Schwermetallbelastung zum Beispiel. Ich muss gucken, habe ich das oder habe ich das nicht? Habe ich eine Entgiftungsstörung, die greift da auch mit ein. Und es ist so komplex, das kann man sich nicht vorstellen. Die Stresskonstellation verändert das Immunsystem. Aber der ganze Zyklus und auch die Fruchtbarkeit, alles ist immunologisch gesteuert auch. Also sehr, sehr, sehr komplex, ja. Und wenn man sich das bewusst macht, dann sollte man, wenn man Kinderwunsch hat, sich erstmal angucken, was ist eigentlich los? Also wenn ich das selber nicht wahrnehme, dann sollte ich vielleicht mal irgendwelche Stressparameter untersuchen, mein autonomes Nervensystem untersuchen oder einfach mal nur ein Cortisol-Tagesprofil machen im Speichel. Und wenn ich sehe, das ist abgeflacht, dann weiß ich schon, irgendwelche Form von Stress arbeitet in mir. Und dann muss ich das näher abklären. Ja. Und Leute, die Kinder haben wollen, die sollten 1 bis 1,5 Jahre vorher schon anfangen zu gucken, stimmt es bei mir mit den Schwermetallen? Und das dann vor der Schwangerschaft ausleiten, wenn es geht alles aufs Kind über, ne?
Ja,
und
ja.
Dann gucken, habe ich Mangelzustände? Wie ist es mit Vitamin B12, ganz besonders mit Folsäure, mit Mineralien, mit Spurenelementen? Das alles kann enorm dazu beitragen. Und wenn jemand gar nicht weiterkommt, ich war jetzt gerade auf einem immunologischen Kongress in Berlin. Da ging es um immunologische Aspekte von Alterung und von Schwangerschaft und allem. Und da gibt es einen hervorragenden Spezialisten. Das ist der Dr. Rösing in Aachen. Und der hat da so ein Zentrum auch für künstliche Infertilisation. Und der macht eine fantastische Diagnostik. Also das wäre so eine Hilfe für Leute, die auf der Ebene Schwierigkeiten haben.
Sehen wir ganz, ganz viele und auch immer wieder natürlich die Erwartungshaltung, ich setze die Pille ab und werde direkt im ersten Zyklus am besten schwanger, ohne irgendwie mich mal damit zu befassen. Und nun mal unser Zyklus ist, ich sage immer, der beste Ratgeber. Wenn da nämlich schon irgendwas nicht richtig rund läuft, dann ist das der Hinweis unseres Körpers, genauer hinzuschauen und genau die Punkte und die Baustellen zu suchen. Und wie Sie gesagt haben, Stress ist da ganz, ganz vorne dabei. Und gerade bei Kinderwunsch, ne, man muss sich immer überlegen, das System wird nur dann eine Schwangerschaft austragen, wenn es sich sicher fühlt und eben nicht, wenn ich im Überlebensmodus bin.
Ja. Ich habe schon Situationen erlebt, wo Frauen ewig nicht schwanger wurden. Dann hat sie der Partner geheiratet und da entspannt sich offensichtlich was. Und die hat jahrelang nicht irgendwie die Pille genommen, wurde nie schwanger. Und dann hat sie geheiratet, sofort war sie schwanger.
Sicherheitsgefühl.
Also, so ein Hinweis wie, die Heirat ist sowas wie ein inneres Ankommen vielleicht für die Frau.
Ne? Absolut, ja.
Das ist individuell ja ganz unterschiedlich. Also es ist extrem, wie Stressfaktoren da reinspielen. Oder sagen wir mal, jemand hat Angst, schwanger geworden zu sein, weil es vielleicht um die Ovulation herum, sagen wir mal, Verkehr hatten. Dann kann allein die Angst die Menstruation praktisch blocken. Und dann denken sie, ja, jetzt bin ich schwanger. Und dann wird es schlimmer, aber sie sind es gar nicht, weil die Angst als solches, als Stressfaktor den Hormonzyklus völlig blocken kann. Also es gibt sehr viele spannende Aspekte da.
Extrem, extrem. Aber ich glaube, dass wir jetzt schon mal wirklich einen guten Schlag an vielen Punkten irgendwie durchgearbeitet haben. Wem würden Sie denn so einen Test, Sie haben ja am Anfang gesagt, das ist relativ umfangreich. Also ich weiß, dass Sie spezialisiert sind auf Long-Covid, Burnout, CFS und so weiter. Das heißt, die ganzen chronischen Erkrankungen. Aber wem würden Sie denn so einen Test empfehlen?
Ja.
Genetisch mal zu gucken, was so los ist.
Ja, ich würde bei allen Leuten gucken, die einfach nicht im Gleichgewicht sind, die immer wieder irgendwelche Probleme haben, sei es Infekte, dauernde Kopfschmerzen, Schlafstörungen, immer wieder auftretende Erschöpfung. Die sind vielleicht noch arbeitsfähig, aber sie merken, ich bin nicht so belastbar wie andere. Ja, ich muss immer wieder Pausen machen. Leute, die auffällige Hautunreinheiten haben, Ekzeme entwickeln und so, in einem Alter, wo man eigentlich die Pubertät hinter sich hat, immer noch Akne und solche Hautunreinheiten haben. Das spricht sehr stark für eine Entgiftungsstörung, eine genetische. Ne? Oder die Leute, die dauernd unter Spannung sich fühlen, die immer so das Gefühl haben, ich könnte eigentlich gleich platzen, ja, wie so ein Vulkan, kurz vor dem Ausbruch oder so. Das sind meist welche, die Stresshormone nicht abbauen können. Also es gibt eine ganze Menge. Also alle Leute, die so kränkeln und die auf der Suche sind und nicht wissen, Mensch, warum denn? Ja? Da würde ich das machen und ich mache es ja im Rahmen meiner Untersuchungen immer mit. Also das ist für mich eine Grundvoraussetzung, dass ich es mitmache. Und ich denke, es gibt keinen, der das bereut hat dann, weil man da immer was findet, was man verbessern kann und was einem verdeutlicht, warum ich krank geworden bin. Also wenn jemand top gesund ist, ne, der wird sowieso bei Ihnen nicht zuhören.
Klar.
Wird sich da nicht drum kümmern. Aber ich muss schon sagen, die Stressforscher haben schon durchaus recht. Es gibt da ein besonders auffälligen, aber extrem kompetenten Stressforscher an der Stanford University. Robert Sapolsky heißt er. Total wirres, riesengroßes Haar, also so gekräuseltes Haar, Vollbart. Der sieht also irre aus, der Typ. Aber er ist also unglaublich mit dem, was er erforscht hat. Und der hat eben auch gesagt, 90-95% aller chronischen Erkrankungen sind stressbedingter Natur oder Stress spielt eine entscheidende Rolle dabei. Und das wird eben nicht ernst genommen. Das wird nicht hinterfragt. Und wenn man auf der Ebene erstmal guckt, was kann ich denn ändern in meinem Leben? Wie kann ich das lernen, mich zu wehren? Wie kann ich dafür sorgen, dass ich neben der Anspannung auch Entspannung habe? Wie lerne ich das? Ja? Wie ernähre ich mich vernünftig? Ne? Wie löse ich Konflikte so, dass sie dann beseitigt sind und schlepp sie nicht dauernd mit mir rum? Und frag mich, ja, was ist eigentlich los? Viele sind sich dessen nicht bewusst. Oder ja, wenn jemand dann gar sich als Opfer von Umständen fühlt und so das Gefühl hat, ich kann da gar nichts dazu und ich kann auch gar nichts machen. Das ist eine sehr, sehr ungünstige Ausgangsposition. Da nützt dann auch die Genetik nichts, wenn der dann sagt, ich kann sowieso nichts machen.
Sowieso nichts machen, ja, absolut. Ich glaube schon, dass da auch so ein bisschen Wille dazu gehört, wenn man was ändern möchte, wenn man mit seiner Situation unzufrieden ist. Muss man sich leider bewegen, egal in welche Richtung, und Lösungen suchen. Sonst ja, hilft es alles nichts.
Die Verantwortung übernehmen.
Ja,
die Verantwortung
absolut
dafür, wie ich mich jetzt fühle, kann ich nicht nur meinen Eltern immer rüberschieben, ne? Oder irgendwelchen anderen, die mich geärgert haben, sondern wenn ich erwachsen bin, muss ich anfangen, mein Leben in die Hand zu nehmen und muss gucken, wie ich das verbessern kann.
Absolut.
Und wie ich mich selber akzeptiere, wenn andere mich schon nicht akzeptiert haben. Dass ich das lerne, das ist essentiell. Ja.
Ja, sehr, sehr, sehr spannend. Wir hatten jetzt ganz kurz die Gentests schon mal angeteasert. Die kann man und bei MacMind, das ist ihre Firma, auch erwerben. Ich würde das unten drunter unter den Shownotes auf jeden Fall mal verlinken, ja, dass man sich das Ganze auch mal anschauen kann. Und wollen Sie abschließend noch einen schönen Satz an meine Zuhörerinnen und Zuhörer geben?
Ja. Also nochmal grundsätzlich kurz zur Erklärung. MacMind ist eigentlich eine Firma, die ich gegründet habe, um Prävention zu betreiben. Und Genetik ist ein Teil. Und wir erweitern das jetzt gerade um entsprechende Laboruntersuchungen, um Untersuchungen des autonomen Nervensystems und vieles mehr. Das sind wir gerade im Moment dabei. Also es geht da nicht darum, mit Genetik Geld zu verdienen, sondern das an die Leute ranzubringen, Bewusstsein zu schaffen. Ihr könnt da was tun, ne? Und generell würde ich immer sagen, man soll seine Gesundheit in die eigene Hand nehmen, soll sich informieren und soll sich nicht von Ärzten abhängig machen, die zum Großteil selber extrem frustriert sind. Wissen Sie, wie hoch die Burnout-Rate bei Ärzten ist?
Ich habe tatsächlich eine meiner besten Freundinnen, die ist gerade in der Facharztausbildung und ja, sie hat schon 10-mal gesagt, ich werf das alles hin. Es ist furchtbar. Ja. Ich bin so lange jetzt irgendwie schon durch dieses Studium durch und jetzt gerade in der Facharztausbildung. Es ist einfach super hart und ich kann es mir vorstellen, bei 24-Stunden-Diensten, die da teilweise geschrubbt werden, es ist nicht verwunderlich und es ist immer wieder faszinierend, dass das dann doch so viele irgendwie noch durchziehen. Ne?
Ja, also Die Rate ist 20-50%, je nach Fachgebiet. Psychiater haben sehr hohe Burnout-Rate. Also das ist unglaublich. Und die Leute sollen jetzt andere beraten, was sie denn gegen Erschöpfung machen oder gegen Stress machen sollen. Das ist unmöglich, das funktioniert nicht. Also deswegen mein Tipp ist, nehmen Sie Ihre Gesundheit in die eigene Hand, kümmern sich, belesen sich, informieren sich, sind Sie kritisch und lassen sich ja nicht von einem Weißkittel irgendwas bieten, nur weil er diesen Kittel hat oder einen Doktortitel.
Das dürfen Sie nur sagen, weil Sie den auch haben.
Nee, den habe ich nicht. Ich trage nie einen Kittel.
Nicht den weißen Kittel, ich meine den Doktortitel.
Den Doktortitel, ja, gut. Okay. Das ist nicht so das Entscheidende.
Ja, aber das ist auf jeden Fall, danke, dass Sie das so offen hier teilen und auch selbst so ansprechen. Und letzten Endes haben Sie ja auch Ihren eigenen Weg genau deswegen gesucht und gefunden, um eben ja präventiv zu helfen, um Patienten zu helfen, die teilweise in auswegslosen Situationen sind. Und Ihre Arbeit ist super spannend. Ich danke Ihnen auf jeden Fall dafür, dass Sie zum einen heute hier waren.
Ja, aber natürlich.
Ja.
Also ich habe oft gedacht, unter heutigen Bedingungen möchte ich nicht Arzt sein. Also in diesem System nicht. Der Beruf selber, der fasziniert mich. Der macht Spaß, ne? Aber ich kann sie gut verstehen. Also in der Situation muss man schon extrem viel Energie und Resilienz haben, um da durchzukommen. Ich kann das sehr gut verstehen. Es gab mal eine Umfrage vor ein paar Jahren unter Medizinstudenten, was die denn vorhaben. Und da haben 70% gesagt, sie gehen ins Ausland. 70%.
Unfassbar.
Die wissen, warum sie das sagen. Ne? Also das ist bei uns eine Katastrophe, so wie das ist. Also ich kann das gut verstehen.
Ja.
Okay, gut, ich habe Sie unterbrochen.
Alles gut.
Entschuldigung.
Alles gut. Ich bin mir auch ganz sicher, dass sie das noch durchziehen wird, um Gottes Willen. Also sie ist wirklich super in dem, was sie tut. Und ich bin mir auch sicher, dass sie es durchziehen wird. Aber manchmal denke ich mir auch, wenn sie nicht so einen gesunden Lebensstil hätte und immer wieder diesen Ausgleich suchen würde, dann wüsste ich nicht, wie sie das durchhalten soll.
Ja, ja.
Von
das
daher,
ja.
Ja, ja. Ja, also ich danke Ihnen vielmals, dass Sie heute uns mal den Einblick in Ihre Welt gegeben haben. Und ich hoffe, dass ihr da draußen ein bisschen was mitnehmen konntet, auch nochmal einen anderen Blickwinkel auf das Thema Stress bekommen habt und da natürlich auch immer in Beziehung zu unserem Zyklus und zu der Sensitivität, die wir da einfach haben. Also ich danke Ihnen vielmals und ich wünsche Ihnen noch einen ganz wundervollen Tag und euch auch, wann immer ihr auch diese Folge hört.
Gerne. Tschüss.
Tschüss.